Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und heute habe ich als Gast eingeladen den Harald. Harald Betz ist zusammen mit seiner Frau der Autor des Buches Mises Geld, das perfide Spiel mit dem digitalen Euro, erschienen im Apriko Verlag. Herzlich willkommen, Harald.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann, Panzer.
Ja, liebend gerne. Du hast mich angeschrieben und mir dein Buch auch zugeschickt. Ich muss zugeben, ich habe es in anderthalb Tagen durchgesuchtet. Es ist ein super spannender Roman über Bitcoin und CBDCs. Bevor wir auf den Inhalt eingehen, lass uns doch ein bisschen darüber sprechen. Wie war der Werdegang? Wie war der Prozess? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und du hast mir schon im Vorfeld verraten, deine Frau steht nicht so gerne vor der Kamera, deswegen machst du es lieber alleine. Sie war aber auch schon in anderen Gesprächen, zum Beispiel bei eurem eigenen YouTube-Kanal mit Nico Jiltsch war sie im Thema. Deswegen, also wer ihre Meinung gerne hätte, der findet das auch noch auf anderen Kanälen. Aber weil wir jetzt ein bisschen aufs Buch eingehen wollen, kriegen wir das doch schon so hin.
Ja, genau, gerade wenn es wirklich um die typischen Finanzthemen geht, das ist halt einfach auch eher mein Bereich und ja, da sind wir eigentlich schon bei den Rollen. Also ich bin eher so mehr Bitcoiner und Finanzmensch und ein bisschen weniger Autor und Bettina ist mehr Autorin und weniger Bitcoinerin. Und so hat sich das eigentlich dann auch entwickelt beim Schreiben des Buchs. So die Idee überhaupt, einen Roman zu schreiben, die kam definitiv von Bettina. Die hat vor Jahren schon angefangen, eben Kurzgeschichten und Ähnliches zu schreiben, wollte immer schon mal einen größeren Roman schreiben. Aber irgendwie hat nie so das passende Thema, ist ihr nie über den Weg gelaufen. Und ich habe Anfang 2021 mal angefangen, mich mehr mit digitalen Zentralbankwährungen zu beschäftigen. Und im Bitcoin-Umfeld bin ich ja schon länger drin. Und dann hat sich bei mir so ein Bild im Kopf zusammengezimmert. Naja, wie könnte denn das in Zukunft passieren? Einfach mal so ein Gedankenspiel. Und dann erzähle ich das Bettina mal so am Frühstückstisch und sagt sie, wow, das packt sie total. Sie will da einen Roman dazu schreiben. Das ist ein Thema, das ist super. Und dann haben wir uns mal so hingesetzt und ausgetauscht und dann hat sich relativ schnell gezeigt, ja, das ist wahrscheinlich doch eher ein Gemeinschaftsprojekt. Also sie bringt die Schreibexpertise mit und ich eher so die ganzen fachlichen Hintergründe. Mhm. Und, ja gut, das war dann Anfang 2022, inzwischen nur gut 4 Jahre her, 2 Jahre her. Mhm. Und und nach 2 Jahren hatten wir dann so das ganze Werk fertig.
Der Protagonist in Mises Geld heißt Mark und das ist auch nicht ganz zufällig entstanden. Das sagst du nämlich ganz am Ende von dem Buch auch ein bisschen in der Danksagung und man sieht es oder der eine oder andere ahnt es vielleicht auch. Du bist gerade nämlich im Bitcoin Hotel Prinzess in Plochingen, wie man das am Hintergrund ein bisschen erkennt. Und Mark ist in dem Buch. Ich meine, ein Roman funktioniert ja ein Stück weit, dass man sich mit einer bestimmten Figur identifizieren muss. Und das ist vielleicht jetzt in der Bitcoin-Szene nicht so ganz realistisch, weil die Bitcoin-Szene ja maximal dezentral organisiert ist. Das ist ja der Punkt bei Bitcoin. Aber bei einem Roman wäre das ja fehlgeleitet, wenn man sich nicht auf eine Figur konzentrieren würde. Man kann keinen Roman schreiben und man hat 400 verschiedene Akteure, ne? Aber magst du was zu der Figur Mark und wie das entstanden ist selbst sagen?
Ja, also vor allem zu dem zufälligen Namensgleichheit. Also wir sind irgendwann aus Recherchezwecken mal zum Bitcoin-Hotel gefahren, weil ich es eben ergoogelt hatte. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir einen Roman über Bitcoin schreiben, dann müssen wir einfach mal ins Bitcoin-Hotel. Mhm. Und wir wussten nicht, dass Mark, also der Hotelmanager Mark heißt, aber unser Protagonist hatte von Anfang an den Namen Mark. Dann tauchen Bettina und ich hier auf und Mark stellt sich als Mark vor und sagt mal, oh, das ist jetzt irgendwie so ein Fingerzeig, dass wir wohl da am richtigen Weg sind. Das fanden wir damals sehr witzig, Mark eben auch. Wir haben dann mit ihm darüber gesprochen, ob das für ihn okay ist oder ob wir unseren Protagonisten umbenennen. Und er meinte, nö, alles gut.
Worauf ich auch noch Bezug nehmen will und ist der Titel Mises Geld selbst, weil inzwischen habe ich nämlich einige Verknüpfungen mit diesem Namen Mises schon. Klar, erstmal gibt es Ludwig von Mises und dazu gibt es schon früher, leider ist der inzwischen beendet, aber das war tatsächlich mein erstes Event im Bitcoin Hotel, nämlich Mises Karma, den jetzt aber ohne E geschrieben, also in Bezug auf Ludwig von Mises. Das war ein Podcast über die österreichische Schule. Ich habe auch ganz, ganz viele Texte für den übersetzt. Damit habe ich schon die Verbindung. Dann gibt es Mises Momente inzwischen, was hier die Kollegen Johanna und Manuel bei dem Kanal Mises Institut Deutschland machen. Und noch vorher, und das habe ich auch schon gelesen, gab es den Roman Mises Karma, auch jetzt mit IE geschrieben, von David Safir. Da geht es darum, dass sich die Protagonistin in eine Ameise verwandelt. Habt ihr das Buch auch schon gelesen und gibt es dazu einen Bezug? Gar nicht.
Nein, dazu nicht. Also, aber zu Mises natürlich, also zu Ludwig von Mises. Genau. Und das wollten wir am Anfang sogar stärker rausstellen. Es gab mal so einen groben Coverentwurf, wo dieses E in Mises in Klammern steht und eben als Euro-Symbol dargestellt wird. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, dass sich das Buch ja an eine breite Leserschaft richten soll und leider Ludwig von Mises jetzt ja nicht diese Bekanntheit in der Bevölkerung hat, sondern ja eigentlich eher nur bei den Leuten präsent ist, die sich eben mit der österreichischen Schule beschäftigen oder eben bei Bitcoinern. Und deswegen haben wir davon Abstand genommen. Aber diese Verbindung Mises Geld, also mit IE im Sinne von schlechtem Geld und Mises Geld im Sinne von Ludwig von Mises Geld in Bezug zu Bitcoin, das war wirklich ein Wortspiel, das wir bewusst reingebracht haben. Mhm.
Dann gehen wir von Mises Geld. Es ist ja eine Geschichte über den Antagonismus zwischen dem, was tatsächlich im wörtlichen Sinne Mises Geld ist, nämlich der digitalen Zentralbankwährung, und Bitcoin als eben absolut kein Mises Geld. Und darum geht's ja jetzt im Detail. Was mich an der Geschichte wahnsinnig fasziniert hat, ist, am Anfang ist dieses Buch wahnsinnig spannend und baut eine Geschichte auf um die Protagonisten, der man mit sehr viel Spannung folgen kann. Und im Verlaufe des Buches wird das immer mehr zu einer 1984-Dystopie rund um die digitalen Zentralbankwährungen, bei der ich bei Seite für Seite immer mehr gelesen habe und mir gedacht habe, um Gottes Willen, wo wird sich da alles reingesteigert, ne? Also erzähl doch einfach ein bisschen selber. Also wie viel, natürlich kann man sich jetzt in vielen Details denken, das ist vielleicht nicht ganz so realistisch. An anderen Stellen ist es vielleicht auch sehr realistisch. Du hast auch schon auf deinem YouTube-Kanal ein Gespräch mit Lodi geführt, wo ihr da auch schon ins Detail gehen sollt. Aber das interessiert mich sehr stark. Ich habe auch selber ein Video über die Entwicklung von CBDCs, über diesen Vorschlag von Bearing Point gemacht. Diese ganzen haufenweise dystopischen Vorstellungen. Bist du da sehr tief im Detail und hast dir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, was sie wie umsetzen können oder wie ist das alles zustande gekommen?
Ja, also das war sicherlich eines der Hauptpunkte, mir Gedanken zu machen. Zum einen, was ist technisch möglich? Welche Bandbreite gibt's da überhaupt? Und wie realistisch ist das, dass das auch passiert? Also das ist auch ein wesentlicher Punkt, der Bettina und mir beim Roman extrem wichtig ist. Also ich fand es nicht passend, einfach zu sagen, ja, da ist eine Regierung, die ist böse und die versucht jetzt da die Leute zu unterdrücken, ohne eine Motivation, weil ich glaube auch in der realen Welt ist es häufig so, dass eben viele Dinge, die dann irgendwann entgleiten und zum Schlechten für die Menschen sind, eigentlich aus bester Absicht gemacht wurde. Und wenn man sich jetzt mal so den Verlauf unserer Geschichte ansieht, dann ist es ja auch so. Also es ist ja nicht so, dass alle Beteiligten jetzt da versuchen, irgendwas durchzupressen, das nur schlecht für die Menschen ist. Sie machen das ja eigentlich aus fehlgeleiteter, bester Absicht. Und das sehe ich auch in der realen Welt einfach aus Gefahr an. Wenn du praktisch eine Technologie hast, die in der Lage ist, entsprechend beschränkend und steuernd auf Zahlungen zu wirken, wer sagt dir, wer in 4, 5 oder 10 Jahren dann nicht mal auf die Idee kommen könnte, Dinge zu beschränken, die man jetzt am Anfang überhaupt nicht im Fokus hatte. Und das passiert ja dann auch im Verlauf der Geschichte, dass einfach immer mehr und mehr Schranken eingezogen werden, immer mehr Kontrolle passiert. Und diesen schleichenden Prozess, den wir hier im Roman beschreiben, den kann ich mir eben in der Realität auch vorstellen. Also so weit muss man ja gar nicht zurückgehen. Man stellt sich einfach mal vor, wir hätten im Jahre 2020 eine digitale Zentralbankwährung gehabt, vielleicht gar keine klassischen Girokonten mehr. Und man hätte die Idee gehabt, wir machen eine Ausgangsbeschränkung, wie wir die in Bayern hatten, dass es nach 22 Uhr nicht mehr zulässig ist, das Haus zu verlassen. Naja, da wäre jetzt die Umsetzung zu sagen, ja, dann kannst du halt nach 22 Uhr außerhalb des Hauses auch nichts mehr bezahlen. Sicherlich eine Idee gewesen, die zumindest diskutiert worden wäre. Und solche Dinge betrachte ich als durchaus realistisch, je nachdem, was eben für politische Ereignisse passieren, dass eben dann dieses Werkzeug auch verwendet wird. Und zwar sehr niederschwellig. Also sprich, es ist kein großer Aufwand, hierdurch eine Steuerung oder Ähnliches vorzunehmen. Und da sehe ich vor allem die Gefahr, weil du jetzt ja die Situation hast, wenn du sowas einführen möchtest, irgendeine Zahlungsbeschränkung, dann hast du zunächst mal den Prozess, das zu entscheiden. Und dann hast du aber immer noch diese riesige Hürde der Umsetzung, weil du mit allen Bankenverbänden reden musst. Die Bankenverbände müssen das dann mit ihren IT-Rechenzentren klären. Dann braucht man Konzepte. Und bis das Ganze dann wirklich mal umgesetzt ist, dauert es ein paar Jahre, in denen man aber vielleicht dann schon wieder die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren. Macht das Ganze wirklich Sinn? Wollen wir das überhaupt? Und diese Zeit des Nachdenkens und des Diskutierens, die ist meiner Meinung nach elementar wichtig, aber die entfällt, wenn du plötzlich eine Zentralbankwährung hast, wo du eine zentrale Behörde hast, die quasi selber einfach so eine Erweiterung oder Änderung in den Code einbauen kann. Und das ist so etwas, was ich als ganz große Gefahr auch in der Realität sehe. Und darüber haben wir uns eben auch beim Schreiben des Buchs Gedanken gemacht. Wie kriegt man es organisch in die Geschichte rein, damit es eben auch ich sag mal, realistisch ist. Und ich glaube, dass das die Geschichte auch ausmacht, dass wir jetzt nicht irgendeine vollkommene Übertreibung reingebaut haben, sondern eigentlich ein Szenario beschreiben, zumindest in großen Teilen, das man sich schon sehr gut vorstellen kann.
Allerdings, denn was mich beim Lesen, ich bin ja so ein Freiheitsfanatiker. Ich bin ja immer so ein Typ, der sich sagt und so, ich will keine, nicht kontrolliert werden. Also in jeder Art und Weise möchte ich gerne selbst die Kontrolle über alles Mögliche haben. Und in dem Buch, und das hat mich so wahnsinnig getriggert, das ist so ein, das sind die psychologischen Prozesse von anderen Menschen, die gerne hätten, dass du dich auf eine Art und Weise verhältst, wie sie es für richtig halten. Und das ist so ein psychologischer Effekt, den man in dem Buch sehr, sehr spürt, und ich glaube, das macht auch für viele Leser den Anreiz aus. Jetzt muss noch weitergehen. Das darf doch nicht wahr sein. Das können die Leute doch nicht alles mit sich machen lassen. Und das ist leider nicht so unrealistisch, wie man vielleicht meinen könnte, denn es gibt jetzt schon Dokus, die man sich ansehen kann über das Social Credit System in China. Und da dürfen manche Leute nicht mehr eine gewisse Bahnstrecke fahren und gewisse Dinge nicht mehr einkaufen. Sie bekommen positive Punkte, wenn sie Windeln kaufen. Sie bekommen negative Punkte, wenn sie Alkohol kaufen. Und solche Szenen sind in dem Buch tatsächlich beschrieben. Und zwar in wirklich dystopischen Details. Eine Szene, die mir jetzt spontan einfällt, da will die Protagonistin eine Flasche Wein kaufen und bekommt sie nicht mehr. Boah, da habe ich dann auch teilweise da gestanden und mir gedacht, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass nicht nur das so passiert, sondern dass sogar die Reaktion der anderen Menschen so ausfällt, nämlich von der Frau, die hinter ihr an der Kasse steht und sagt, tja, hättest du dich mal richtig benommen. Und wir kennen das. Wir kennen das aus der Realität noch von Corona, dass dieses Denunziantentum, und das ist wieder auch so typisch deutsch, die sich dann alle an die Regeln halten wollen, weil wenn sich alle an die Regeln halten, dann würde dieses System ja perfekt funktionieren, obwohl wir sehr genau wissen, dass es nicht funktioniert, weil alles Anreize gibt, aus dem System auszubrechen, ne? Ja, gib einfach gerne deine eigene Ansicht dazu. Also
ja, klar. Also ja, die Szene, die du beschreibst, ich glaube, die ist sehr prägend. Vor allem, ja, die könnte jederzeit einfach passieren. Und gerade während der Corona-Zeit hat sicherlich die eine oder andere Situation gegeben, wenn sich jemand nicht an die vorgegebenen Regeln gehalten hat, wo er so eine ähnliche Reaktion dann auch bei seinen Mitmenschen gesehen hat. Deswegen, glaube ich, kann man das ganz gut nachspüren. Aber was ich eben auch noch wichtig fand, ist, den Aspekt reinzubringen, wie konnte das so weit kommen? Und die Mechanismen, die eben dazu führen, dass sich die Menschen so verhalten, behandeln wir auch in einigen Szenen. Und ich habe gestern Abend eine davon im Hotel eben vorgelesen. Ich fand das die Reaktion vom Publikum erstaunlich. Also es war wirklich so ein richtiger Aufschrei, so was? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das war diese Szene, wo eben die Katharina, die Antagonistin, mit ihrer PR-Managerin drüber spricht, wie man denn hier gehen könnte und ein bestimmtes Stimmungsbild zu einem bestimmten Thema erzeugen kann. Und wenn man sich das dann mal so vergegenwärtigt, so die Aussage, die da getroffen wird, ist ja eine Botschaft, die gesendet wird in den Medien, ist ja grundsätzlich mal neutral, die Nachricht an solches. Aber je nachdem, wie ich die präsentiere und wie ich die verknüpfe, führt das dann eben dazu, dass bei den Menschen eine bestimmte Aussage ankommt. Und wenn ich dann eben hergehe und das mit den Ängsten der Menschen verbinde, das hatte man ja auch bei Corona. Ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass da alle total bösartig waren. Ich denke, es war wirklich so, die Leute hatten einfach Angst, sie hatten Furcht und dachten, ja, das muss man jetzt machen, ansonsten ist das ganz, ganz schlimm. Und aufgrund der Angst, die sie hatten, konnten sie natürlich auch nicht nachvollziehen, ja, warum verhalten sich jetzt die anderen so falsch? Ja, und genau das haben wir eben auch aufgegriffen im Roman. Es werden eben den Menschen Bilder eingepflanzt, dass sie Angst haben, bestimmte Sachen eben zu tun. Und diejenigen, die sich eben dann nicht in dieses Raster halten, die werden dann natürlich auch schief angesehen oder eben wie bei der Szene mit Laura angefeindet und eben dann auch mit einer gewissen Schadenfreude überzogen, wenn das Ganze halt dann das System quasi den Querulanten bestraft. Ich glaube, das sind Mechanismen, die findest du leider überall in der menschlichen Gesellschaft. Und ja, das war ein Punkt, den wir damit auch aufzeigen wollten.
Ein Thema, das permanent durch die Medien geistert und das ihr in eurem Buch auch, finde ich, wahnsinnig gut aufgreift, ist, die Leute haben Angst vor einem Bargeldverbot. Und du sagst ziemlich explizit, es kommt kein Verbot. Es wird ausgehebelt. Ja. Und das sage ich auch immer. Du bist ja im Finanzdienstleistungssektor und wahrscheinlich hast du einen Deal oder der Begriff war jetzt nicht konkret genau gewählt, korrigiere mich gleich. Der Punkt ist, was ich mal gesagt habe, ist, sie werden dir es einfach sehr, sehr unangenehm machen, Bargeld zu benutzen und auf der einen Seite Geldwäsche anführen, um Bargeld unattraktiv zu machen und auf der anderen Seite dich mit Vorteilen überschütten, wenn du digitales Zentralbankgeld oder bei euch heißt es noch der E-Euro benutzt. Magst du da ein bisschen ins Detail gehen?
Ja, gerne. Also beruflich bin ich ja eher im Geschäftsbankenbereich unterwegs. Also ich bin freiberuflicher Berater für IT-Systeme. Also meine Kunden sind die Rechenzentren von Banken. Also ich bin jetzt nicht direkt mit der EZB oder Ähnliches verbandelt. Da habe ich auch nur, ich sag mal, aus Hobby die ganzen Sachen gelesen, was jeder andere auch machen könnte. Die EZB veröffentlicht ja da Unmengen an Papers. Man muss die nur auf der Webpage sich runterladen, ja, teilweise eben übersetzen, weil nicht alles in Deutsch vorhanden ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche großen Internas hätte. Aber ich beobachte eben einfach die Gegebenheiten und was den Punkt Bargeld betrifft. Was mich da vor ein paar Tagen richtig aufgerüttelt hat, ich weiß nicht, ob du diesen Ausschnitt von Unbubble, den ZDF-Magazin zur Bargeldabschaffung gesehen hast, da ist auf Twitter auch ein kurzer Abschnitt rumgegeistert.
Ich behaupte, ich kriege viel mit, aber das ist jetzt tatsächlich an mich vorübergegangen.
Ja, okay. Also Unbubble ist ein Format, bei dem eben ein Thema kontrovers diskutiert wird. Und zwar gibt's da drei Vertreter für die Pro- und drei Vertreter für die Kontraseite. Und das Thema war, ja, soll das Bargeld abgeschafft werden? Und im Verlauf kommt dann irgendwann mal so die Aussage, ja, also über eine digitale Zentralbankwährung, also über den digitalen Euro, wenn der kostenlos zur Verfügung ist, dann wäre das ja etwas, was so praktisch ist, weil man könnte ja dann ohne weiteres irgendeinen Obdachlosen etwas spenden und anders als bei PayPal fallen da keine Gebühren an und, und. Und die Aussage, die stand einfach so im Raum. Und was mich dann aber wirklich erschreckt hat, das war am Ende, waren dann die Bargeldbefürworter und die Bargeldgegner sich plötzlich einig, dass eine perfekte Lösung ja die sein könnte, dass wir hergehen und das Bargeld einfach weiterhin so benutzen, aber eine kostenlose Variante, ein Zahlungssystem, wo keine Abhängigkeit zu Visa, Mastercard und PayPal besteht, ins Leben rufen, die eben dann auch kostenfrei für alle ist und furchtbar praktisch. Und die Worte, die da benutzt worden sind, die habe ich schon mal gehört, die stehen nahezu 1:1 in dem Abschlussbericht der Konzeptionsphase vom digitalen Euro, den kann sich ja jeder runterladen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ein Schelm, der da jetzt Böses denkt, der Zufall ist mir ein bisschen zu groß, dass da plötzlich im ZDF präsentiert wird, ja, das ist eine tolle Lösung für diese ganzen Probleme mit den Zahlungsdienstleistern aus den USA, die man draußen haben möchte. Und ja, Bargeldverbot will man ja sowieso nicht, aber man könnte das ja ergänzen, als ergänzende Option. Und meine Sorge bei dem Ganzen ist die, dass wenn das einmal da ist, ist es für die Händler natürlich viel billiger, wenn ich hergehe und bargeldlos agiere, weil das Bargeld einfach mit Kosten verbunden ist. Was aber auch damit zu tun hat, dass sehr viel, Regularien immer wieder dazugekommen sind. Also wenn du jetzt sowas wie Kleingeld nimmst, da gibt's ganz banale Dinge. Kleingeld ist eben schwer und alles, was jenseits, ich glaube, der 25 Kilo ist oder so, darfst du aus arbeitsrechtlichen Gründen jetzt zum Beispiel nicht mal ohne weiteres eine Frau alleine tragen lassen und solche Dinge. Und so ganz viele solche Regeln führen, ja, das ist, ich habe mich mit einem Banker unterhalten, die hatten in einer kleinen Filiale einen Geldzählautomaten, wo du so Kleingeld reinschütten kannst, dann zählt er das. Dann haben die den irgendwann abgebaut und ich fragte ihn dann, sagen wir, warum habt ihr das Ding denn weg? Das war doch total praktisch. Ja, die Filiale ist inzwischen nur noch mit einem Mitarbeiter besetzt und teilweise ist es eben eine Kollegin und wenn die eben diese Kassette rausnehmen hätte müssen, wenn dieser Automat voll ist, dann durfte die das nicht, weil das Ding dann, ich glaube, 28, 30 Kilo wiegen kann. Und das darf die halt einfach aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht. Ja, was macht man dann als Bank, wenn man halt irgendwo betriebswirtschaftliche Größen erfüllen muss? In meinem Bargeldzählautomat bin ich jetzt mal überzeugt, ist eh nicht das Mega-Geschäft. Ja, dann haben die das Ding halt einfach abgebaut, weil dann ist das Problem vom Tisch. Und das ist jetzt ein mini-kleines Beispiel und das kannst du halt noch viel weiter drehen. Wenn du jetzt als Händler sehr viel Bargeschäfte hast, dann musst du dir auch immer Wechselgeld besorgen, weil das Problem ist halt einfach, die Kunden zahlen meistens groß und du musst kleine Geldbeträge zurückgeben. Und diese Rollen, die man sich da von der Bank holen kann, die kriegst du inzwischen nicht mehr umsonst. Und so eine Rolle kostet im Schnitt so 50 Cent. Das Problem ist nur, wenn du jetzt 1 Cent oder 2 Cent Münzen holst, da sind in so einer Rolle halt nur 50 Cent beziehungsweise 1 Euro drin. Also dann kannst du dir mal ausrechnen, was da quasi an Gebühr on top oben drauf kommt. Und wenn du das jetzt wirklich konsequent zu Ende denkst, bis hin zu, du brauchst eine Versicherung für deine Kasse, wo Bargeld drin ist, du hast das Risiko, wenn du am Abend dein Geld aus der Kasse nicht mehr in die Bank bringen kannst, musst du es irgendwo in den Tresor legen und, und. Das sind alles Argumente, die dafür sprechen, wenn du jetzt neuen Unternehmen startest in dem Bereich, dass du mit den Gedanken liebäugelst, naja, dann biete ich vielleicht gleich nur noch digitale Zahlungsweisen an. Gibt es ja schon genügend Beispiele, wo bestimmte Unternehmen einfach Barzahlung nicht mehr zulassen. Der digitale Euro ist als gesetzliches Zahlungsmittel geplant. Da läuft zwar momentan noch dieses ganze Gesetzgebungsverfahren bei auf EU-Parlament-Ebene, aber ich denke, es ist nahezu gesetzt, dass Bargeld und der digitale Euro als gesetzliche Zahlungsmittel verankert werden. Was aber im Umkehrschluss auch dazu führen kann, dass ich eben dann irgendwann sagen kann, ja, ich kann auch nur das eine primär anbieten. Und dann gehe ich eben als Händler und sage, ja, also wenn du kannst zwar mit Bargeld bezahlen, aber wenn du mit dem digitalen Euro bezahlst, dann kriegst du es halt ein bisschen billiger. Und über einen Geldbeutel kriegst du ja wahrscheinlich fast jeden. Also ich denke da immer nur so an diese Situationen, wenn du irgendwo einen Gutschein mit 5 Euro oder sonst kriegst, dann machen die Leute ja oft die verrücktesten Sachen, was sich wirtschaftlich teilweise ja nicht mal rechnet. Aber ich denke in der Kombination, es ist irgendwie altmodisch, es wird vielleicht dann auch natürlich in der Werbung als entsprechend rückständig etc. Geframed. Und es ist von den Händlern hier durchaus gewollt. Auch die Geschäftsbanken sind gar nicht so begeistert, wenn sie so viel Bargeldaufwände haben. Auch das ist ein Geschäft, das bindet Kapazitäten, das kostet auch die Bank Geld, es ist Aufwand und du kannst nichts damit verdienen. Und dieses ganze Konglomerat führt über die Zeit dann meiner Meinung nach dazu, dass das immer mehr schwindet. Bei dem Gespräch, das ich mit Lotti geführt habe, hat irgendeiner gesagt, ja, das ist wie eine Telefonzelle. Also ich jung war Telefonzellen Standard. Überall standen die Dinger rum und Handy gab es damals nicht. Und dann bist du halt in eine Telefonzelle gegangen. Vor einiger Zeit, wo meine Kinder noch kleiner waren, kamen wir irgendwann mal an einer Telefonzelle vorbei. Dann fragt mich Florian, hey du Papa, was ist denn das? Ja, der kannte eine Telefonzelle gar nicht mehr.
Ja.
Und ich glaube, dass sowas sehr gut auch mit Bargeld passieren kann. Und da brauche ich das gar nicht zu verbieten. Und selbst wenn es dann theoretisch noch Bargeld gibt, was hilft mir das, wenn ich im Alltag eigentlich nicht mehr dafür damit bezahlen kann? Weil ich glaube nicht, dass das passieren wird, dass sich praktisch dann der Gesetzgeber massiv hinstellt und sagt, wir zwingen jetzt alle Händler, die jetzt irgendwie so ein Verfahren gefunden haben, weitgehend auf Bargeld zu verzichten, dann doch mit Gewalt Bargeld anzunehmen. Das wird dann eben einfach nicht passieren. Das wird mehr oder weniger so still und klammheimlich aus dem Geschäftsleben verschwinden. Die komischen Menschen, die weiterhin bar zahlen wollen, die wird man vielleicht dann so ein bisschen, ja, mein Gott, machen sie halt ansehen. Und am Anfang und die ersten Jahre möchte ich ja gar nicht mal bestreiten, dass vielleicht auch überhaupt nichts Kritisches passiert, also keine Überwachung, keine Zensur oder irgendwas. Der Punkt ist ja immer der, problematisch wird es ja erst dann, wenn der Staat auf die Idee kommt, jetzt könnte ich mal dieses Steuerungsinstrument, das mir jetzt gegeben hat, weil es ist ja bisher so, dass du als Staat keine Möglichkeit hast, direkt auf das Zahlungsverhalten deiner Bürger einzuwirken. Du hast immer noch die Banken dazwischen. Du musst immer noch die Banken mit ins Boot holen und dafür sorgen, dass die das umsetzen. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, diese Hürde, dass du einfach direkt Sachen durchsetzen kannst, dann wird es einfach zu verlockend sein, bestimmte Dinge zu tun. Also ein Punkt, den ich mir zum Beispiel extrem gut vorstellen kann, ist dieses Thema Umsatzsteuer, Vorsteuerzahlungen. Also wer selbstständig ist, der weiß das, man muss alle Monate seine Vorsteuer- und Umsatzsteuererklärung abgeben. Das ist ein Riesenaufwand für die Wirtschaft. Die ganzen Unternehmen haben da gigantische Aufwände damit. Es passiert jedes Jahr ein Steuerbetrug darüber auf EU-Ebene über so Karussellmodelle im Milliardenbereich. Und man würde wahrscheinlich sehr schnell auf die Idee kommen, das könnte man damit eben aushebeln, weil ich mit einem digitalen Euro Zahlungsströme splitten kann. Das heißt, ich kaufe irgendwo meine Waren ein und bei der Zahlung wird eben dann sofort die Umsatzsteuer abgeführt ans Finanzamt und die andere Zahlung geht an den Händler. Und ich habe diesen ganzen bürokratischen Aufwand damit ausgelöst. Das ist ein Argument pro digitaler Euro, das interessanterweise momentan noch überhaupt nirgends auftaucht. Aber wenn das mal passiert ist, dann hast du einfach die Situation, dass das dann irgendwann so praktisch und so tief in die ganzen Systeme auch der Wirtschaft verankert ist, dass du irgendwann wahrscheinlich auf das Commitment kommst, daher kommt, dann lassen wir das mit dem Bargeld auch einfach weg. Also dass wirklich eigentlich der Großteil der Beteiligten das Bargeld gar nicht mehr haben will und diese ganzen Aussagen der Bundesbank, ja, wir schaffen das Bargeld nicht ab, wir stärken das ja sogar, wenn wir den gesetzlichen Rahmen mit ergänzen, dann auch im Grunde ja der Wahrheit entsprechen, weil es gäbe es da ja alles, aber die Menschen wollen das dann einfach nicht mehr. Also ich glaube, dass es eher in die Richtung gehen wird, dass sich die Gesellschaft dahin entwickeln könnte, weil es so praktisch ist, dass das Bargeld dann einfach so peu à peu verschwindet. Und ob da der eine oder andere vielleicht dann noch ein klein wenig lobbyiert und nachhilft, das kann ich mir wiederum auch sehr gut vorstellen.
Ja, jetzt lass mich aber noch ein bisschen zusätzlichen Teufelsadvokat spielen, denn auch wenn sich das um Nuancen unterscheidet, das passiert bei Bitcoin auch. Bitcoin ist digitales Geld oder hat das Potenzial dazu, Geld zu werden. Und Bitcoin hat ebenfalls den Anspruch, besseres Geld zu sein. Klar, es ist kein Zentralbankgeld, es ist dezentral und das ist der eigentliche Vorteil an der Sache. Aber die Leute, die mit Münzen und Papierscheinen auf Dauer zahlen wollen, das wird auch verdrängt. Und auch die Bitcoin-Händler, die sagen, wenn ihr in Bitcoin bezahlt, gebe ich euch einen Rabatt dafür. Der Unterschied ist die Freiwilligkeit, das ist schon klar. Aber das passiert eben mit Bitcoin auch. Und dafür müssen die Leute durchaus erstmal den Nutzen erkennen. Ne? Oder ja, denkst du nicht, dass das auch für viele Leute ein Problem ist?
Also ich sehe bei Bitcoin primär momentan, also es gibt ja immer zwei Aspekte, die ich beim digitalen Euro betrachten muss. Das eine ist ja der Punkt Geldmengenausweitung, Wertverfall des Euros, dass du es nicht mehr als Wertspeicher nutzen kannst. Das ist ja der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja die Einschränkungen, die du bei den Zahlungen haben kannst. Das sind ja per se mal zwei ganz verschiedene Themenbereiche. Den Bereich Wertspeicher, da sehe ich Bitcoin wirklich als sehr, sehr gute Lösung, weil du einfach die Knappheit drin hast, weil du durch die Dezentralität die Möglichkeit hast, auszuschließen, dass irgendeine zentrale Partei da an der Geldmenge rumschraubt und, und. Das ist etwas, was dieses Problem behandelt. Das andere Problem ist...
Ja, und lass mich noch kurz einwerfen. Ja, ja. All die dystopischen Szenarien mit, du kriegst Belohnungen, du kriegst Bestrafungen, die durch eine zentrale Partei, das gibt's alles nicht.
Also, genau, richtig.
Nur, dass das genau klar ist.
Ja, selbstverständlich. Aber wenn wir jetzt wirklich einfach mal so auf den Punkt geben, hinsichtlich der Zensierbarkeit, hast du einfach beim Bitcoin immer noch das Problem, dass es irgendwo digital gespeichert ist. Und alles, was halt digital gespeichert ist, gäbe es halt einfach einfachere Möglichkeiten, die Ströme nachzuvollziehen, als jetzt bei Bargeld. Wenn ich dir einfach ein Geldschein in die Hand drücke, wenn es jetzt nicht irgendwer über eine Überwachungskamera geprüft hat, ist das erstmal wirklich etwas, wenn wir das im stillen Kämmerchen machen, das niemand mitkriegt und das man auch im Nachhinein eigentlich auch nicht mehr nachvollziehen kann, wenn ich jetzt nicht irgendein dystopisches Bild mache, wo ich eben in den Geldscheinen irgendwie Chips einbaue oder sonst irgendwas. Aber lassen wir es mal außen vor. Also wenn ich wirklich sage, ich habe ganz dummes Münz- und Papiergeld, dann hast du bei Bargeld natürlich einfach noch ein Stück mehr Anonymität als jetzt bei Bitcoin, wobei ich der Meinung bin, also da bin ich jetzt wirklich nicht so tief drin, aber wenn ich mir jetzt Lightning oder so ansehe, ich glaube, du bist da schon auf einer relativ hohen Anonymitätsebene unterwegs. Und ich sehe, wie gesagt, Bitcoin primär den Hauptnutzen in der aktuellen Welt gar nicht so sehr im Payment-Bereich, sondern aktuell wirklich eher so dieses Thema Wertespeicher und das Thema Zahlungsverkehr. Da denke ich, da kann sich was entwickeln. Das ist eine interessante Technologie. Ich vergleiche das immer ganz gern so. Lightning fühlt sich so an wie Internet 1995. Da konntest du mit dem Internet, wenn man mal ehrlich ist, auch nur irgendwelche Spielereien machen, aber es gab noch nicht die großen Anwendungsfälle, also es wurden die großen Anwendungsfälle, die man jetzt kennt, noch nicht umgesetzt, aber die waren in den Köpfen schon drin. Und ich glaube, das ist ein ziemlich vergleichbarer Ausgangspunkt, dass du aktuell, was so dieses Lightning-Thema betrifft, so vielleicht über das Spielen schon draußen bist, weil es funktioniert ja, aber es hat auch einfach noch nicht diese große Massenadaption. Also das wäre so das Bild, das ich da hätte.
Ja, also ich bin natürlich da sehr voreingenommen, weil ich jetzt auch schon ein bisschen mehr im Bitcoin-Space bin. Und je mehr Zeit, und auch wenn es nur Monate sind, vergehen, je öfter ich auf 21 Meetups gehe, je öfter ich irgendwas mit Bitcoin kaufe und nur einen QR-Code scanne, desto öfter stehe ich an Supermarktkassen, zahle mit Bargeld und denke mir, das hier ist so von gestern. Also,
ja, da bin ich bei dir.
Für mich ist das Thema, in meinem Kopf ist das schon durch. Ich denke mir schon immer so, die Kassiererin geht dahin und muss das genau abzählen und jedem ist es schon mal passiert, dass irgendwie 10 Cent zu viel, 10 Cent zu wenig waren und das gibt's ja alles nicht mehr. Das ist alles, das wird irgendwann alles aussterben und ich sehe mich jetzt schon so stark in der Zukunft, dass ich jetzt schon längst denke, allein dass Kellner Wechselgeld berechnen müssen, das wird aussterben. Das interessiert irgendwann niemanden mehr. Also ich bin da schon im Zahlungsmittel drin, muss ich gestehen.
Also da bin ich jetzt schon bei dir, wenn du dich mit den Leuten umgibst, die da drin stecken. Und ich war ja jetzt die 2 Tage im Bitcoin-Hotel, hab da ein paar Bücher verkauft. Ich habe fast ausschließlich gegen Satz verkauft. Und es geht halt super. Du gehst hin, legst deine Invoice hin und 2 Sekunden später ist die bezahlt. Also da bin ich total bei dir. Aber wenn ich jetzt wirklich mal rausgehe und in der normalen Welt rumlaufe, da sind wir halt Exoten. Und genauso ein Exot so war ich übrigens damals 1995 mit dem Internet. Also wie oft ich da den Spruch gehört, was willst denn du da mit dem Internet? Was kannst du denn da machen? fühlt sich halt einfach ähnlich an. Ich bin überzeugt, in 10, 15 Jahren wird man dann zurückblicken und sagen, ja, wie konnte man das denn damals nicht erkennen? Aber aktuell sehe ich das schon so, dass es einfach etwas in unserer Bubble ist, wo wir es erkennen, was da am Potenzial da ist, was auch super funktioniert, aber was eben noch nicht im Mainstream angekommen ist. Hm.
Ich bin so ein bisschen die letzte Generation, die noch ohne Internet aufgewachsen ist. Also ich bin Jahrgang 1988. Ich kenne das durchaus noch von meiner Kindheit. Ja, man hat Festnetztelefon gehabt, aber ansonsten, ich bin zu meinen Freunden gegangen und die waren halt da. Und mit der Generation nach mir ist das ausgestorben. Jeder hat ein Smartphone in der Tasche, jeder ist permanent erreichbar. Und die ältere Generation, die ist das eben nicht. Die bringen noch so Sätze wie, oh, ich habe jetzt mein Handy im Auto liegen lassen. Ich kenne das überhaupt nicht von irgendjemandem, der auch nur ansatzweise in meiner Altersklasse ist. Also, naja, gut. Aber ich finde den, Ansatz, Bitcoin mit dem Internet zu vergleichen, 1A treffend. Also das ist einfach so, wir sind es heute gewöhnt und Informationen sofort auszutauschen. Viele können sich es heute noch nicht vorstellen, aber ich denke, wir werden einfach in einem digitalen Zeitalter leben und das Einzige, was uns davon abhalten kann, ist, also es kann sich zeitlich verzögern durch äußere Einwirkungen wie die Politik. Aber aufzuhalten ist es nicht, weil jedes Land das nicht adaptiert, weil es unfassbar fort... Also du kannst dir ja heutzutage auch kein Land ohne Internet vorstellen. Ich meine, schau dir Nordkorea an. Ja, die leben einfach im Mittelalter. Es ist schrecklich, aber es ist halt deren Realität und du selbst kannst dir das doch einfach heutzutage nicht mehr vorstellen, dass du nicht direkt Nachrichten schreibst, ne?
Ja, nö, ist unvorstellbar. Also deswegen bin ich komplett bei dir. Also warte mal 10, 15 Jahre und vielleicht ist es dann auch unvorstellbar, sowas wie Bitcoin und Lightning nicht zu verwenden.
Ja. Ja, so wie du es eben angedeutet hast, will ich ja fast wieder auf die technischen Aspekte eingehen, aber ich denke, das ist hier an dieser Stelle ein bisschen zu viel, weil ich bin jetzt auch nicht der Megatechie. Ich denke, es gibt aber auch dauernd Diskussionen darüber. Leute diskutieren jetzt im Bitcoin-Space darüber, ja, Lightning, und das ist nicht so stark skalierbar, wie man das gern hätte. Und dann gibt es schon Third-Layer-Lösungen, die noch unter Lightning gekoppelt ist. Und viel zu viele Lightning-Wallets wie Wallet of Satoshi sind dann custodial. Und auf der anderen Seite willst du dann in Non-Custodial-Wallets gehen, weil du ja selber die Kontrolle haben willst. Das sind alles, ich denke, das ist, Lightning steckt noch in den Kinderschuhen. Was wir jetzt aktuell haben und schon können, das wird in also da machen sich Leute, die viel, viel intelligenter sind als ich, machen sich schon Gedanken darüber, Dinge zu lösen, die erst in 10 Jahren wirklich zum Problem sind. Also deswegen alleine mache ich mir schon nicht so starke Gedanken darum. Aber der Aspekt der Anonymität, der ist wahnsinnig wichtig und der kommt in dem Buch auch rüber, denke ich. Ihr schreibt nämlich darüber, jetzt darf ich nicht zu sehr das Buch spoilern. deswegen lass mich versuchen, einen Ausweg zu finden. Der Punkt ist, Bitcoin ist trackbar. Und viele Leute heutzutage denken, das wäre ein Nachteil. Und ich will immer wieder versuchen, und der Blocktrainer zum Beispiel geht auch oft darauf ein, nein, das ist der wahnsinnige Vorteil daran. Das ist aber das, da muss man sich sehr detailliert um die Nuancen bemühen. Und das ist genauso wie Leute, die nur oberflächlich damit beschäftigt sind, die halten Bitcoin für ein CBDC, höre ich tatsächlich oft. Also, dass das irgendwie dasselbe wäre. Obwohl es ein wahnsinnig Unterschied macht. Und da muss man die Nuancen herausspielen. Aber ich denke, das macht ihr an einigen Stellen ganz gut. Der Punkt ist, dass sich manchmal Leute nicht Gedanken um die Trackbarkeit machen und jetzt schon hingehen und alles, was digital ist, das kann eben zurückverfolgt werden. Und das kann zum Problem werden, wenn man nicht weiß, was man tut.
So ist es ja.
Was mich wahnsinnig interessiert und die Stelle muss ich dich unbedingt fragen. Es gibt gegen Ende des Buches keine Auflösung, dass etwas Schlechtes mit der Antagonistin passiert. Wird es eine Fortsetzung geben?
Ja, also es ist in der Tat so, dass wir ursprünglich sogar mal daran gedacht haben, eine Trilogie draus zu machen. Mhm. Und Wir haben beide ein Bild im Kopf, wie eine Fortsetzung aussehen könnte, wobei wir jetzt noch nicht wissen, wo es genau hingehen könnte, aber die Option, eine Fortsetzung zu schreiben, die steigt, sage ich mal, von Tag zu Tag, zumal sie ja jetzt wirklich auch extrem gut angekommen ist. Also wir haben jetzt innerhalb von einem Monat die erste Auflage verkauft, ich gebe ehrlich zu. Hättest du mich vor 3, 4 Monaten gefragt, ja, was wäre denn so das beste Szenario, dann hätte ich so gesagt, ja, es wäre schon schön, wenn wir bis zum Jahresende vielleicht mal einiges an Umsätzen haben oder so, aber dass es wirklich innerhalb von so kurzer Zeit so extrem gut ankommt, das hätten wir beide gar nicht erwartet, weil es ja doch ein sehr spezielles Thema auch ist. Es ist ja jetzt auch jetzt nicht so eine typische, sagen wir mal, Standardliteratur. Es spricht vielleicht auch nur ein Publikum an, die eben für dieses ganze Thema affin sind. Aber offensichtlich haben wir uns da ein bisschen getäuscht. Es scheint wirklich auch so eher in der breiten Leserschaft so anzukommen. Und ja, ich denke, es wird eine Fortsetzung geben, und nachdem ja die ganzen wichtigsten handelnden Figuren auch am Ende des Buches noch am Leben sind, so viel glaube ich, kann man ja mal spoilern, bietet es auf jeden Fall Potenzial, da die Geschichte weiterzuführen.
Aber es ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, ne?
Ist ein bisschen
Ihr seid noch nicht am
Zukunftsmusik.
Schreiben, meine ich.
Nee, also wir haben, also wenn überhaupt, dann wäre jetzt zunächst mal so das Thema Hörbuch noch eventuell ein nächster Step. Wobei man da wirklich sagen muss, wir haben mit dem Verlag schon gesprochen, also die Produktionskosten sind da halt einfach extrem hoch. Und da müsste man schon mal quasi mal noch eine Auflage abwarten, ob das dann nachhaltig ist, dass die Verkaufszahlen anhalten, dass man dann eben auch wirtschaftlich ein Hörbuch produzieren und entsprechend ja, anbieten kann. Weil das Problem beim Hörbuch von dem Roman finde ich immer das, also wenn ich jetzt ein Sachbuch als Hörbuch habe, dann ist mir die Stimme nicht so wichtig. Da kann man das vielleicht auch mal ein bisschen preiswerter produzieren, weil es jetzt nicht so wichtig ist, wer das liest. Aber wenn du einen Roman hast, dann ist es schon extrem wichtig, dass es auch eine angenehme, passende Stimme ist. Und leider, leider, oder was heißt leider, es ist halt einfach so, derjenige, der die Fähigkeit hat, solche Sachen wirklich sehr, sehr gut zu sprechen, ja, die wissen halt auch ihre
Was sie wert
Fähigkeit
sind, ja.
reisen, und das kostet halt dann entsprechend. Dann bist du halt sehr, sehr schnell im fünfstelligen Bereich, und wer sich mit Buchgeschäft auskennt, der weiß, dass bis du fünfstellige Erträge wieder zurückgeholt hast, ja, das dauert eine Weile, da musst du viele Bücher verkaufen. Und deswegen können wir jetzt, obwohl ich es total super finde, weil ich selber höre auch total gern Hörbücher bei Romanen, also ich wäre da sofort bereit zu sagen, das machen wir, wenn sich's abzeichnet, dass sich's eben wirtschaftlich trägt. Aber das wäre jetzt der nächste Step. Und ich glaube, wenn wir uns irgendwann im nächsten halben Jahr dazu entscheiden, geht es weiter, dann werden wir uns wahrscheinlich auch wieder mal ans Schreibtisch setzen und sehr viel Zeit mit Romanschreiben verbringen.
Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, und sobald dann ein zweiter Teil rauskommt, dann sagst du mir gerne Bescheid und dann machen wir mal Teil
Das
2
mache
unseres
ich.
Interviews.
Sehr, sehr gerne.
Also vielleicht das erstmal zum Buch, aber du möchtest ja ansonsten auch noch ein bisschen über dein Buch hinausgehen, und deswegen habt ihr ja auch einen YouTube-Kanal inzwischen erstellt und ihr sprecht darüber hinaus über... Ja, wir haben es jetzt schon in Teilen angeschnitten, ne? Du warst mit Lodi im Gespräch, und du hattest ein Gespräch mit hier Volksbank Bayern Mitte und beschäftigst dich ansonsten mit CBDCs. Natürlich stellt ihr immer wieder euer Buch vor, aber ansonsten, was ist aktuell so deine Mission? Willst du missionieren zu Bitcoin oder gegen digitales Zentralbankgeld dagegen aufmerksam machen? Wo geht die Reise hin? Was sind in Zukunft deine Pläne?
Ja, also grundsätzlich ist beides für mich ein Thema, wobei die Hauptmotivation eben auch für das Buch wirklich das Thema digitales Zentralbankgeld war, weil mir in der Öffentlichkeit die Diskussion einfach fehlt. Also ich sehe, dass da aktuell wenig drüber gesprochen wird. Ich habe kürzlich mal irgendwo eine Umfrage gelesen. Ich glaube, 40% der Bevölkerung haben noch nie was vom digitalen Euro gehört. Und das war so wirklich auch der ein ganz starker Motivator für das Buch als solches und eben auch für den YouTube-Channel. Und ich werde jetzt die nächste Zeit den Fokus wieder verstärkt auf digitalen
Aber
Euro
kurz,
legen.
vielleicht haben Sie nicht vom E-Euro gehört. Aber ich glaube, fast alle Leute haben von Bargeldabschaffung gehört. Ich glaube, das steckt schon in den Köpfen der Leute. Ob nun, ob das jetzt Zentralbankgeld ist oder nicht, ich glaube, das können die Leute nicht entscheiden, aber sie merken, das Geld wird weniger wert und Kartenzahlung wird so langsam, aber sicher so incentiviert. Und das merken die Leute und das mögen die Leute gar nicht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das merke ich auch, wenn ich Videos produziere. Wenn dieses Thema Bargeldabschaffung in irgendeiner Form mit am Thumbnail dran klebt, dann kriegt es auf jeden Fall mehr Aufrufe und mehr Aufmerksamkeit, als wenn es jetzt wirklich ein Thema ist, wo digitale Euro CBDC oder so im Vordergrund steht. Das ist wohl eher eine kleine Bubble, die sich wirklich damit auseinandersetzt. Ja. Aber so dieses Thema Bargeldverbot, da hast du recht, das ist etwas, was die Leute wirklich breit triggert. Und es ist ja gar nicht zu trennen. Das gehört ja eng zusammen. Das sind verwandte Themen. Und das ist so der Fokus, den ich die nächste Zeit auch beim YouTube-Kanal setzen möchte, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, okay, was könnte denn passieren, aber jetzt ohne wirklich Angst zu verbreiten, es gibt ja auch ganz gern mal irgendwelche Leute, ich will jetzt niemanden nennen, die da eben dazu neigen, da ein Geschäftsmodell mit der Angst rauszumachen. Das ist eben der andere Punkt, was ich massiv kritisiere, wenn du jetzt im CBDC, im digitalen Euro-Umfeld, dich damit bewegst und dich mal so durch YouTube klickst, dauert es nicht lange, dann landest du bei irgendwelchen Kanälen, die da absolute Katastrophenszenarien hinmalen, wo man aber dann bei genaueren Hingucken schon sieht, ja, steckt halt ein Geschäftsmodell dahinter. Wenn ich halt dann 15 Bücher produziert habe, wo sich jedes mit einer anderen dramatischen, teilweise auch vollkommen übertriebenen Darstellung befasst, dann ist halt auch klar, wie das Businessmodell aussieht. Also quasi über die Angst, das zu verkaufen. Und der Fokus bei mir am Kanal ist wirklich eher zu sagen, okay, ich möchte die Diskussion anregen und zwar vor allem mit den Leuten, die dem Ganzen momentan, ich sag mal so, ja, überpositiv gegenüberstehen, ohne eigentlich wirklich argumentieren zu können, ja, welchen Nutzen bringt denn das Ganze? Also gerade wenn man sich so politische Diskussionen ansieht im Bundestag, ist es ja der Normalfall, dass kaum jemand wirklich eine Argumentation bringen kann, welchen Nutzen, dass du als Bevölkerung oder als Gesellschaft dann von den ganzen Sachen hast. Und ich denke, da muss der Diskurs anfangen. Und mein Anliegen wäre eben, die Informationen zu liefern, dass so ein Diskurs einfach mal in Gang gesetzt wird und dass das Thema einfach in der breiten Bevölkerung ankommt und darüber gesprochen wird. Und zwar wirklich über die Dinge, die halt sehr, sehr schnell passieren können und ungünstig für die Gesellschaft im Ganzen sind. Ja, gut, ein Bitcoin ist natürlich auch ein Thema, weil ich einfach so die Leute, die so vom normalen von der finalen Finanzecke kommen, von der Anlageecke, wo ich selber ja auch Bezug dazu habe, mit entsprechendem Content zu versorgen. Also das sind so die beiden Themenfelder, die ich abdecken möchte, der digitale Euro und eben einfach Know-how zu Bitcoin und die Themen zu verbinden.
Ja, ich bin gerade die Bitcoin-Szene ist auch wieder so eine Sache, wo ich hatte hier zum Beispiel Atomic im Gespräch und der, ja. du hast schon mal in deinem Buch werden auch zwei Rapper erwähnt, einfach weil aus Demo-Gründen. Und Atomic hat auch schon gesagt, ich bin Hauptschüler und ich kann den Zentralbankern heutzutage, ich weiß mehr über Geld als die. Diese Isabel Schnabel saß bei Thilo Jung und wusste nicht, wann der Goldstandard abgeschafft wird. Und sowas, ich meine, natürlich bin ich jetzt tief im Thema. Mich schreiben auch alle naselang Leute an und wollen was über Bitcoin wissen, wollen wissen, wo sie es kaufen und wie man es macht und so weiter und so fort. Und was ich Leuten immer wieder empfehle, ist einfach auf 21.space/meetup zu gehen, die Leute zu treffen, vor Ort zu gehen, sich auszutauschen und dort sitzen nur Leute, die es lieben, dich da einzuführen in das Thema. Mit anderen Worten, es ist unfassbar unkompliziert. Jeder kann das auf die schnellste Art und Weise lernen. Ich glaube, du hast, weil ich habe direkt vor diesem Interview auch noch ein paar Sachen von dir angesehen und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob du es warst oder ob Lodi es war oder ob es Nico Jilsch war, aber auf jeden Fall einer von euch hat noch gesagt, nachdem ich mir die Bitcoin gekauft habe, habe ich mir oder mein Hardware-Wallet gekauft habe und das ausprobiert habe, habe ich nur gedacht, warum hast du das nicht schon vor 2 Jahren gemacht? Das war ja super einfach. Und so erlebe ich es halt häufig, dass die Leute in das Thema kommen, die bisher eine Sparkassenkarte haben und darüber hinaus sich nicht mit Geld beschäftigen.
Ja, das stimmt. Also wenn man es einmal gemacht hat, ist ja bei vielen Dingen so. Wenn du dich einmal damit befasst hast, dann stellst du fest, naja, so schwierig ist es ja nicht. Wobei ich finde, die Eintrittshürde, wenn du dich da ganz allein durchkämpfen willst, und ich gehöre ja noch zu der Generation, bevor wirklich guter deutscher Content da war, da war das schon eine Herausforderung. Also ich erinnere mich schon noch mit Schrecken daran, als ich zum ersten Mal so den Entschluss gefasst habe, ja, jetzt überträgst du mal Bitcoin, die auf einer Börse liegen, an eine Hardware-Wallet. Da hatte ich schon Schweißperlen an der Stirn, weil es war ja dann nicht sofort zu sehen, es hat ein bisschen gedauert. Und irgendwann war bei mir auch mal eine Hardware-Wallet tatsächlich kaputt, wenn steckst ein und ist tot. Und ich glaube, wenn mir das ganz am Anfang meiner Bitcoiner-Karriere passiert wäre, ich hätte einen Herzinfarkt gekriegt. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo das geschehen ist, war mir das klar, ist ja kein Problem, du brauchst nur deine Seed-Wörter, dann kannst du es wieder neu aufsetzen. Aber ich glaube, das sind schon so Dinge, die auch abschreckend wirken können. Aber wie du vorhin richtig gesagt hast, inzwischen ist ja vor allem durch 21 auch die Möglichkeit, sich vor Ort mit Leuten, die auch kein Interesse haben, dir irgendeinen Quatsch zu verkaufen, sondern die wirklich nur da ihr Know-how weitergeben wollen, ja, so verbreitet, dass es schon einfach ist, oder viel einfacher geworden ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, so schwierig ist es alles nicht. Man braucht ja nur das Know-how, und das kann man sich aneignen.
Ja, total. Ich denke auch, dass Bitcoin kann noch so, wir könnten im kompletten Bitcoin-Standard leben, und nichtsdestotrotz würde eine Form der Vertrauenspartei gar nicht zwangsläufig aussterben. Warum sollte sie? Viele Leute mögen das, ihren Bankberater anzurufen, und der kann auf ihr Konto gucken, und das ist vollkommen in Ordnung für die, weil sie sich nicht selbst die Verwahrung zutrauen mit Seed-Phrases und was ist, wenn da doch was passiert. Aber die einen wollen es, die anderen nicht, und was den entscheidenden Unterschied macht, ist meiner Meinung nach die Freiwilligkeit.
Genau, das wollte ich jetzt auch gerade drauf raus. Also ich denke, so eine klassische Aufgabe für eine Bank kann in Zukunft wirklich sein, für die Menschen, die vielleicht wirklich ein bisschen damit überfordert sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel meine Mutter, die ist jetzt, wird jetzt 81. Ja, ich glaube, die wird das wirklich alleine mit der Seed-Phrase so etc. nicht mehr ohne weiteres hinbekommen. Die bräuchte dann halt jemand, der sie dabei unterstützt. Oder eben auch bei so Prozessen, wenn es jetzt wirklich um größere Vermögen geht, glaube ich, dass sich viele Menschen im Bitcoin-Umfeld noch nicht wirklich Gedanken gemacht haben, wie sieht das Thema Vererben aus, wenn ich es wirklich mal weitergeben will. Ist ja doch noch eine andere Herausforderung, als wenn ich jetzt irgendwo ein Konto habe, wo eine Drittpartei existiert, die halt dann nach meinem Tod einfach die ganze Abwicklung machen kann. Und ich glaube, das sind auch so Themen, die je weiter sich das Thema Bitcoin in die Gesellschaft reinarbeitet, wo man dann auch Dienstleister braucht, die da unter Umständen einfach eine Unterstützung anbieten. Also da sehe ich auch noch ein großes Geschäftsfeld, gerade auch für die Banken, die sich da entsprechend
Total.
ausprobieren können.
Und umgekehrt, gut, natürlich bin ich wieder tief im Bitcoin-Space, aber es ist noch nicht da. Ich kenne ja Leute, die im Finanzdienstbereich arbeiten. Die sind vielleicht sogar nicht viel mehr als arbeiten bei der örtlichen Sparkasse. Und die haben Kollegen und sagen so, ja, hier kommen Kunden hin und die möchten zum Thema Bitcoin beraten werden. Die haben nichts. Die haben nichts anzubieten. Die Kollegen wissen gar nichts darüber. Die schicken die dann einfach zu Coinbase oder sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so, die Leute kommen zu euch, wollen euch das Geld anbieten und ihr sagt, nein, machen wir nicht. Das ist für mich der totale Wahnsinn. Und die könnten das doch sofort anbieten. Und die einzigen, die das bisher machen, ist die Volksbank Bayern Mitte. Und das andere, was mir auch noch viele Bitcoiner sagen, wo sie sich zu Tode aufregen, weil die Leute haben teilweise Jahre darin investiert, sich da wirklich reinzufuchsen und jeden Aspekt von Bitcoin irgendwie zu verstehen. Und dann ziehen die tatsächlich ihre Ersparnisse von der Bank ab, die sie vielleicht vorher in Fonds investiert haben, in ETFs oder weiß ich nicht was. Und dann sagen sie so, ich will jetzt in Bitcoin gehen. Und da sagen die Bankberater, was wollen Sie denn mit dem Geld machen? Ich so, das ist ja eine absolute Unverschämtheit, dass du mich das überhaupt fragst. Also, das sind eben die zwei Seiten der Medaille, ne? Das muss man eben beides bedenken. Aber so, das kriege ich eben, vielleicht, natürlich bin ich wieder biased, ne? So, ich kriege das wieder auf der einen Seite zu sehr mit und auf der anderen Seite, ja, wie sagt man immer so schön, wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, der wird beides verlieren, ne?
Ja, so ist es. Ja, wobei zu dem Bankenthema würde ich gerne einen Satz loswerden. Also ich habe ja kürzlich mit Andreas Streeb von der VR Bank Bayern Mitte gesprochen, und ganz so einfach ist es nicht. Also weil du gesagt hast, ja, zum Beraten hinzugehen. Ja, beraten dürfen sie zum Beispiel nicht, weil beraten ist ein offizieller Terminus, wo du wirklich auch eine Leistung bringen musst und dann auch haftbar bist. Und da haben sie momentan im Bankenumfeld das Problem, dass das rechtlich noch nicht hundertprozentig alles abgesichert ist. Also da sind sie auch gerade dabei, das zu klären. Und das Ziel war, ich habe es mir genau im Kopf, in einem guten Jahr wollen sie eventuell mit der ganzen MiCA-Regulierung und in der Lage sein, ihre Kunden wirklich zu beraten, so wie wenn sie irgendeinen Fonds verkaufen. Aber aktuell ist das nicht möglich. Also sie bieten deswegen dieses Bitcoin-Informationsgespräch an, wo du quasi alles an Informationen von deinem Banker erfährst, aber letzten Endes dann selber entscheiden musst, was du machen sollst. Was ja meiner Meinung nach ohnehin das Normale sein sollte, auch für andere Bankprodukte. Aber direkt so dieses Beraten im Sinne von, ja, ich gehe dahin und frage den, was meinen Sie denn zu Bitcoin? Das dürfen Sie momentan eben aus rechtlichen Gründen auch noch gar nicht anbieten. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum das bei den VR-Banken momentan noch nicht so richtig eingeschlagen hat. Und das Zweite, was auch eine Rolle spielt, direkt jetzt die Verwahrung für die Kunden anzubieten, das ist für eine einzelne VR-Bank eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht fast nicht zu leisten, weil die Einstiegshürde so hoch ist. Aber das Dachinstitut, die DZ-Bank, ist eben gerade dabei, so eine Krypto-Verwahrlizenz zu erwerben und dann können die das quasi für die gesamte genossenschaftliche Bankengruppe anbieten. Und das kam auch beim Gespräch mit Andreas Streb sehr gut raus. Sie gehen eigentlich davon aus, dass wenn diese Dinge mal durch sind, also die Klärung, was ist jetzt eigentlich hinsichtlich einer echten Beratungsleistung, wie, auf was muss man achten, was muss man da tun, was muss man nicht tun, weil du musst ja diese Beratungen auch dokumentieren. Also wenn du heute zu deiner Bank gehst und lässt dir irgendwas über irgendwelche ETFs oder irgendwelche Fonds erzählen, dann müssen die ja niederschreiben, was sie dir erzählt haben, warum haben sie dir das empfohlen, warum haben sie es nicht empfohlen und. Das ist ja ein bürokratischer Aufwand. Und sowas in der Art und Weise würde dann bei Bitcoin vermutlich auch notwendig, man weiß es noch nicht. Und das Zweite ist, so dieses Thema Verwahrung anzubieten. Ja, da warten die natürlich alle auf ihr Dachinstitut, weil die dann einfach die Lösung anbieten für die gesamte Gruppe. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht mehr lange dauert, dass dann auch das Thema, das zu bewerben und dann Fahrt aufnimmt. Weil momentan ist es natürlich auch schwierig, wirklich Werbung dafür zu machen, weil du ja eigentlich reines quasi Bringgeschäft anbieten kannst. Sprich, du sagst, hey, wenn du dich dafür interessierst, dann komm mal bei uns vorbei. Aber das war's dann auch. Wobei ich ja fasziniert war, wie viel Kunden und wie viel Geschäft die VR-Bank Bayern Mitte schon gemacht hat. Der Vorstand erzählt es eben da, das hätte ich nicht erwartet. Also ist wirklich cool.
Ich will jetzt nicht auch dieses Thema noch mal ganz, ganz lange ausbreiten, aber weil es gerade so akut ist für die Zuschauer, wir nehmen gerade am Sonntagmorgen auf. Gestern Nacht hat Donald Trump auf der Bitcoin-Conference in Nashville seine Rede gehalten. Ja, jede Menge andere auch, aber Trump wird halt möglicherweise Präsident. Hast du die Zeit gehabt, dir das schon anzusehen?
Nee, ich hatte es noch nicht. Ich habe mir nur so die Ergebnisse auf X mal angesehen. Also war ja eher so ein Nothing-Burger, was ich so mitgekriegt habe.
Die deutsche Bitcoin-Szene war nicht sonderlich begeistert, ja. Er hat auch inhaltlich nicht so viel gesagt. Und wie man Trump kennt, er spricht in Hyperbeln und ist der Tollste, der Schönste, der Beste überhaupt. Und alle lieben ihn, so weiter, wie Trump halt ist, ne? Aber er ich meine, es ist nicht unrealistisch, dass er vielleicht Präsident wird. Und er sagt jedenfalls mit ihm keine Regulierungen für Bitcoin, absolut keine Chance, dass CBDCs eingeführt werden. Mit anderen Worten, der US-Dollar ist Weltreservewährung, also das könnte ganz, ganz viel ausmachen. Je nachdem, wird jetzt Kamala Harris oder Donald Trump Präsident. Und was denkst du? Also ich meine, du brauchst jetzt nicht unbedingt wir könnten sicherlich 2 Stunden darüber diskutieren, aber aus dem Bauchgefühl, wie schätzt es ein? Sagen wir mal einmal, was ist für dich so ein bisschen in Sachen CBDCs? dein positives Szenario? Was ist so das, wenn du jetzt so in einem Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren denkst? Was ist so das Szenario, wo du dir denkst, das würde ich mir wünschen? Und was ist so dein, ja gut, das dystopische Szenario beschreibst du in deinem Buch, eigentlich brauchst du es gar nicht mehr zu beschreiben, aber das, und wir sind auch darauf schon ein Stück weit eingegangen, aber so, was ist so dein persönliches Bauchgefühl, was ist so das Best Case, was ist das Worst Case Szenario, was kommen kann, kommen könnte?
Also, was ich nicht glaube, ist, dass irgendwann sich jemand hinstellt und sagt, oh, diesen digitalen Euro, den brauchen wir gar nicht. Wir können das über Viru und EPI und diese privaten Lösungen abbilden und das hat sich erledigt, Haken dahinter. Glaube ich nicht dran. Und zwar einfach aus dem Grund, weil zu viele Interessen daran sind, dass das Projekt weitergeht. Weil selbst wenn jemand von dem digitalen Euro nicht überzeugt ist oder sogar skeptisch dem gegenüber ist, es ist halt einfach viel zu viel Geld damit zu verdienen. Selbst wenn ich eben hergehe und die ganzen Antipapiere schreibe, die eben begründen, warum ich das nicht brauche. Es ist halt einfach so, jeder verdient dran. Deswegen ist mein Best-Case-Szenario das, dass das ganze Projekt halt über die nächsten Jahre weiterläuft. Die Banken ihrerseits natürlich erkennen, dass über einen digitalen Euro, so wie den jetzt aktuell die EZB haben möchte, ihr Kerngeschäft im Payment wegbricht. Weil wenn es einen digitalen Euro in der Form gibt, dann muss man sich die Frage stellen, ja, brauche ich überhaupt als normaler Bürger noch sowas wie ein Girokonto-Modell 4711, wo ich jeden Monat 10 Euro dafür bezahle und. Ich kriege das ja alles gratis und umsonst. Ich meine, wir beide wissen, umsonst nicht, ist das kostenlos, nicht, das zahlt halt dann der Steuerzahler. Ja. Aber das ist halt auch etwas, erlebst du sicher auch, ist sehr schwer, das zu vermitteln, weil auf den ersten Blick sieht das so aus, als ob ich alles geschenkt bekommen würde. Und deswegen befürchte ich, das Thema digitaler Euro wird halt dann einfach irgendwann in 4, 5 Jahren fertig ausgerollt. Du hast dann irgendwann in deiner Banking-App eben so einen zusätzlichen Menüpunkt drin stehen, dass du halt ein paar Betrag X in diesen digitalen Euro tauschen kannst. Das Bankengeschäft nebenher gibt's wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dieses Payment, also sprich die Zahlung auszulösen, was ja aktuell die EZB quasi übernehmen möchte, das wird weiterhin durch private Anbieter erfolgen. Da werden die Banken dagegen lobbyieren bis zum geht nicht mehr, dass ihnen das Geschäft nicht abhanden kommt. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja, was ist denn dieser digitale Euro denn überhaupt? Dann ist das irgendein ein Datenbank-Tralala-Ding, das bei der EZB liegt, wo aber das Transferieren von A nach B trotzdem durch Intermediäre erfolgt, nämlich durch die Geschäftsbanken wie heute auch, das dann on top sogar nicht mal Visa, Mastercard und sonst was ist, sondern vermutlich sogar irgendwelche europäischen Player. Das ist unter Umständen ja vielleicht sogar ein Tick weit besser, wenn man jetzt in Richtung Datenschutz oder so denkt. Aber es ist zumindest dann nicht dieses dystopische Szenario vorstellbar, das wir jetzt in unserem Buch beschreiben, sondern du hast halt dann nach wie vor die Situation, es gibt Intermediäre, die die Zahlungen auslösen. Wenn man denen irgendwelche Regeln mitgeben möchte, ja, dann muss man erstmal die wieder ins Boot holen. Also praktisch diesen Puffer hast du dann dazwischen, zwischen den Bürgern und dem Staat. Und der andere Punkt ist der, dass der digitale Euro ja in der aktuellen Ausgestaltung wirklich nicht an sich programmierbar ist. Da muss man immer unterscheiden, ist das Geldstück, die Münze programmierbar oder wäre die Wallet, das Konto programmierbar? Momentan spricht man ja von einer kontenbasierten Lösung. Und wenn aber dieses Konto dann mehr oder weniger gar nicht so wichtig ist, weil die Zahlung über die Geschäftsbank erfolgt, glaube ich, ist dieses dystopische Szenario weitgehend aufgelöst. Das Einzige, was es halt, was passieren wird, ist, verschlingt Milliardenbeträge für was Sinnloses aus meiner Sicht, das keinen gesellschaftlichen Mehrwert bringt, das auch keinen großen Schaden anrichten kann, aber das uns jetzt nicht zu diesem gigantischen technologischen Fortschritt bringen wird, den man vielleicht erwarten würde. Und zahlen müssen wir das wieder mal alle. Es wird uns alle ein Stück weit ärmer machen. Die Consultants, die in dem Bereich arbeiten, werden alle ein Stück reicher. Es wird ein bisschen mehr Bürokratie geben. Es wird ein paar neue Abteilungen bei der Bundesbank geben. Es wird ein paar neue Abteilungen bei der EZB geben. Es wird ein paar neue Beamtenjobs geben. Ja, was eine echte Gefahr wäre, wäre eben so diese Verstaatlichung des Zahlungsverkehrs, so wie es eben die EZB aktuell plant, läuft es im Grunde darauf raus, dass die ganzen Intermediäre wegfallen. Und dann wäre die Situation ja wirklich die, dass du halt eine zentrale Stelle hast, die eben diese ganzen Zahlungen auslösen. Und das glaube ich aber nicht. Also das wäre wirklich so der Worst Case, und da sind wir dann auch schon relativ nah an dem dystopischen Szenario des Romans. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil da einfach die ganzen Geschäftsbanken so massive ja, Probleme damit hätten und vor allem so viel Geschäft verlieren, dass die da sich der sehr, sehr massiv dagegen positionieren werden. Und ich glaube, da haben die Banken schon eine relativ gute Lobby, das auch entsprechend gegenzusteuern. Wobei man natürlich eines nicht übersehen darf. Das Ganze funktioniert seitens der Banken, sich dagegen zu wehren, nur so lange, solange die auch eine positive Stimme in die Waagschale werfen können. Sollte es jetzt eine Bankenkrise geben, sollten Banken gerettet werden müssen, dann haben die sehr schnell überhaupt keine Lobby mehr. Und das wäre ein Szenario, das dann natürlich auch erfolgen kann, um eben sowas wie digitaler Euro only, nenne ich es jetzt mal, über die EZB ohne Geschäftsbanken realistisch werden zu lassen. Also, und das ist jetzt wiederum was, wo ich sage, naja, so stabil ist jetzt das ganze Fiat-Geldsystem jetzt aktuell nicht, dass ich dieses Szenario ausschließen möchte. Ich meine, lass heute mal das System kollabieren, dann hättest du von der Optik her, wenn du dir das als Außenstehender ansiehst, ja wahrscheinlich jetzt nicht die Situation, dass man sich hinstellt und sagt, oh, die EZB hat mit ihrer Geldpolitik das Fiat-Geld kaputt gemacht. Jetzt muss man da irgendwas machen, sondern es würde heißen, die Banken, die Geschäftsbanken, die sind schuld dran, dass das jetzt alles so ist. Wäre ich mir relativ sicher, dass die dann als Sündenböcke dastünden, und dann könnte man das natürlich, wenn man das will, sicherlich auch ausnutzen, um zu sagen, naja, jetzt haben die es eh verbockt, wir hatten 2008 schon mal so eine Krise, jetzt machen wir einen Cut und jetzt führen wir das so ein, dass das eben durch eine staatliche Stelle sauber läuft und dass da nicht die Privatwirtschaft da irgendwie rumzockt und so. Das könnte man natürlich auch ganz toll vermarkten. Wenn das passiert, dann bist du sicherlich eher bei der Dystopie. Also wenn du mich jetzt so nach einer Abschätzung fragst, würde ich sagen so 70-30, also 70, die eher passiert 5 Jahre lang halt so ein bisschen Entwicklung, wir verbrennen Unmengen an Geld und haben hinterher nichts, wo wir wirklich so einen deutlichen Mehrwert haben. Eher die 70% und die 30%, wir sehen einen Kollaps im Fiat-Geldsystem, den man eben dann ausnutzt, um die Giralgeldschöpfung abzuschaffen und eigentlich so eine Art Vollgeld einzuführen und den digitalen Euro dann ja als einzige Payment-Methode eben zu haben. Wären die
Okay.
30% so Bauch raus.
Spannend, spannend, spannend. Jetzt muss ich trotzdem noch eigentlich wollte ich schon langsam auslaufen lassen, aber jetzt muss ich doch noch mal mit einem Satz nachhaken. Und zwar
Okay.
also weil vor allem, es interessiert mich auch ja, ich sehe das mit der Lobby von den Banken auch. Auf der anderen Seite sehe ich, ja, du hast es auch schon angedeutet, dass die schon teilweise leicht umkippen können. Aber ob jetzt Crash kommt oder nicht, ich habe auch immer so ein bisschen Hoffnung an tatsächlich die Inkompetenz unserer Regierung, die zu lange für diese Einführung braucht. Sie hätten das sicherlich gern schneller. Und das ist übrigens auch eine der Punkte, die ich in dem Buch glücklicherweise als so ein bisschen unrealistisch angesehen habe. Sie sind zu schnell. Das ging sehr schnell mit der Einführung der CBDCs und des Social Credit Systems. Und ich habe da ein bisschen das Gefühl, das schaffen die gar nicht.
Ja, da muss ich gestehen, das ist vielleicht literarisch nicht hundertprozentig perfekt ausgearbeitet. Also wenn du dir den
Ja.
Zeitstrahl wirklich genau anguckst, sind es wirklich etliche Jahre. Aber das kommt tatsächlich im Lesefluss nicht so richtig gut raus. Also da Asche auf unser Haupt.
Nee, also um
Das
Gottes Willen, für den
sollte,
Roman
bin ich
nimmt
überhaupt
das
kein.
keinen Abbruch.
Nee. Ja, genau, nee, aber da bin ich bei dir. Wir sprechen da schon von langen Zyklen. Also da sprechen wir schon von vielen Jahren. Also das wird nicht über Nacht passieren. Und auch
Genau.
ein Kollaps vom Fiat-Geldsystem sehe ich jetzt nicht so plötzlich über Nacht. Also ich denke, du hast durch diese ganzen Möglichkeiten, Geld ins System zu pumpen, einfach so viele Stellschrauben, an denen du einfach das Ganze noch länger vor sich hin siechen lassen kannst. Deswegen gehen ja sämtliche Prognosen da, und da ist der Crash. Also du kannst das eigentlich nicht terminlich prognostizieren. Es ist nur so, dass du siehst, das ist wie so eine Krankheit, die sich ewig hinzieht, und das
Ja.
System ist chronisch krank, und dann wirfst du halt noch ein paar Pillen ein und dann wird es halt noch ein paar Jahre dahin siechen, aber ob das jetzt in 3, in 5 oder in 10 Jahren vielleicht irgendwann mal einen Reset braucht, schwer zu sagen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn das noch 20 Jahre gut geht. Also ich meine, guck dir an, wie lange das seit der Finanzkrise 2008 sich schon so dahin schleppt. Ich meine, du siehst ja die Folgen. Die Folgen sind ja, dass die Schere Arm und Reich immer weiter auseinander geht, weil diejenigen, die Assets haben, halt einfach von dem ganzen Geldgedrucke durch den Cantillon-Effekt profitieren und ja, vielleicht geht das noch weiter. Also es bietet ja gesellschaftlichen Sprengstoff, aber ich gehöre nicht zu der Kategorie Leute, die denken, ja, das steht jetzt kurz bevor, dass das Ganze sich irgendwie, dass das kollabiert, dass ich befürchte eher, das schleift sich ewig raus und dann ergibt man halt als Staat noch hier und sagt, ja, und dann machen wir noch ein Vermögensregister und dann schöpfen wir da noch ein bisschen Geld ab, das wir irgendwie umverteilen und dann machen wir da noch eine neue Steuer und dann verteilen wir da nochmal um. Also ich glaube, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial, wo man eben durch solche Maßnahmen, ich verteile um, ich weite die Geldmenge weiter aus, das System einfach noch unglaublich lang künstlich am Leben halten kann. Und ja.
Ich bin bei dir, könnte passieren. Und was ich auf der anderen Seite halt immer denke, ist, also, naja, wie lange noch? Es ist schon alles wahnsinnig am sich ausdehnen. Ich meine, eine Blase folgt der nächsten. Wir können auch die Dotcom-Blase schon anführen. Und dann kam die Subprime-Krise. Und inzwischen retten wir, also, inzwischen geht es von Bankenrettung zu Bankenrettung, ne?
Ja.
Harald, wir sprechen schon ganz schön lange.
Ja.
Das Buch Mises Geld bekommt man beim Apriko Verlag, kann man da natürlich auch für Bitcoin kaufen. Und verrat uns doch unseren Zuschauern noch kurz, wo findet man dich am besten, wo soll man dir am besten folgen wo verbreitest du am ehesten Content?
Ja, also ich denke am besten auf unseren YouTube-Channel, der heißt auch Mises Geld, oder eben auf Twitter, da informiere ich eben über Geschichten zum Buch, beziehungsweise eben auch über die Themen CDBCs, digitaler Euro und auch Bitcoin. Also die zwei Stellen, uns zu folgen, sind sicherlich die besten. Und in Kürze gibt es auch wieder das Buch. Also Verlag hat uns mitgeteilt, die zweite Auflage ist jetzt fast fertig produziert und sollte bald ausgeliefert werden. Ein paar wenige Restexemplare habe ich noch. Also wer unbedingt eins sofort haben will, das soll mir einfach schreiben. Dann schicke ich das zu.
Großartig. Harald, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Hat Spaß gemacht.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.